Torregons Tavernenplausch. Ein Podcast des Torregon Münster e.V.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tavernenplausch. Mit unserem heutigen Thema sind wir eigentlich auch schon mal wieder etwas spät dran. Andererseits, es geht ja um Zeitreisen und da ist Zeit ja eh nun mal relativ. Wir wollen heute nochmal über X-Men Days of Future Past reden, beziehungsweise wie der Film so schön im Deutschen heißt, Zukunft ist Vergangenheit. Und ich mache das natürlich nicht mit mir alleine, sondern mit mir heute Abend hier am Tavernentisch sind
Bernfried.
Ja, und Harald.
Ja, hallo, herzlich willkommen ihr beiden.
Moin.
Ja, hi.
Ja, dann würden wir sagen, fangen wir auch an. Wir waren im Kino,
alle
jeder für sich. Und wie hat er euch gefallen?
Toll.
Also gut.
Ja. Also ja, der Film ist bei mir gereift. Also als ich direkt aus dem Kino kam, habe ich gesagt, wow, toller Actionfilm. Und jetzt liegt er jetzt ein paar Tage zurück, denke ich immer noch, Mensch, was hat der viele Sachen gehabt, die mir im Nachhinein, wo ich gedacht habe, boah, was haben die alles reingepackt an Anspielungen auf die anderen X-Men-Filme, an Anspielungen, was auf in der Zukunft vielleicht passieren wird. Und also das war richtig nochmal nachträglich Kopfkino für Day of Future Past. Also der Film hat mich dann nachher einfach richtig begeistert. Oder jetzt immer noch. Und definitiv auch ein Film, den man sich noch mal ein, zwei Mal angucken kann.
Absolut. Also vor allem war es bei mir so, ich hatte halt auch echt hohe Erwartungen, weil alleine schon von der Vorlage, aber auch so, weil Bryan Singer diesen Film wieder gemacht hat. Und die ersten beiden X-Men-Filme waren ja eigentlich gut, bevor das Franchise dann doch ein bisschen, wie wir es ja auch schon mal besprochen hatten, den Bach runtergegangen ist.
Ja, es hat nur einen kleinen Knick bekommen.
Ja, gut. Aber deswegen hat, aber war dann umso schöner, dass die Erwartungen dann auch erfüllt wurden.
Ja, also ich sag mal, ich zitiere mal Chris Pratt, dem Star-Lord aus Guardians of the Galaxy und sag mal, something good, something bad. Ich bin ein bisschen kritischer, glaube ich, an den Film herangegangen und bin auch im Nachhinein noch etwas kritischer, aber da können wir gerne gleich drüber reden. Alles in allem, wieder mal ein guter X-Men-Film, nicht so gut wie X-Men 2, aber definitiv danach auf jeden Fall.
Die Kurve auf jeden Fall deutlich wieder nach oben gehoben.
Ja, gegenüber den Vorgängern, also Wolverine, und auch finde ich gegenüber seinem direkten Vorgänger, also den
die erste Entscheidung,
die erste Entscheidung, mit drei. Das fand ich den jetzt eine Steigerung. Vor allen Dingen, ich hatte echt das Problem, dass mir hier der neue Xavier, da dieser James McAvoy, der hat mir überhaupt nicht gefallen, also als Schauspieler nicht. Irgendwie, ich fand ihn einfach nicht passend. Nur jetzt in diesem Film ist er mir eigentlich richtig ans Herz gewachsen. Weil er passt einfach perfekt. Weil man hatte ja da durch die, ja, der Titel sagt ja schon, Zukunft ist Vergangenheit. Durch die Zeitreisegeschichte gab es ja auch ein quasi direktes Treffen von ihm mit seinem alter Ego, was dann halt eben 50 Jahre oder 60 Jahre älter ist. Und das passte so gut zusammen. Also da hatte ich echt Gänsehaut, als das passiert ist. Weil das fand ich wirklich perfekt umgesetzt. Vielleicht müssen wir ganz kurz noch was zum Inhalt doch noch erzählen. Film spielt, glaube ich, jetzt in 2023. Irgendwie so in der Richtung. Und da gibt es Roboter, die Sentinels, die halt eben Mutanten bzw. Menschen, die Mutanten helfen, jagen und vernichten, muss man gleich sagen.
Ja, beziehungsweise du musst es so sagen, es gibt halt Roboter, die halt ursprünglich mal den Auftrag hatten, Mutanten zu jagen, aber dann natürlich immer weiter gejagt haben, also auch Menschen gejagt haben,
die halt Mutanten mal werden können.
Genau.
Und Kinder kriegen, die Mutanten werden können.
Ganz genau.
Ja, und man sieht einfach, dass so eine Gruppe von Mutanten gegen die Roboter kämpft und damit einmal löst sich alles auf, sie verschwinden und man erfährt dann nachher, einer von denen ist in die Vergangenheit gereist, zumindest mit seinem Geist, und hat dann die Gruppe gewarnt, dass unmittelbar ein Angriff an dem und dem Tag bevorsteht, und dann sind sie einfach vorher halt eben abgehauen. So, und darauf basiert dann auch die Geschichte vom Film, dass nämlich die letzten verbliebenen X-Men einfach sagen, wir müssen jemanden weit in die Vergangenheit schicken, 50 Jahre ins Jahr 1973, um dort schon das auszulösen, dass diese Roboter nicht gebaut werden. Und somit halt eben der ganze Krieg gegen die Roboter und auch gegen diverse andere Sachen, dass sie dann gar nicht erst stattfinden.
Genau, da ist halt, also Bishop, so, das war ja der Typ, den du gerade meintest, kommt halt so weit nicht zurück, deswegen brauchen sie da halt ja im Film Wolverine, der dann quasi da in die 70er zurückreist und dann halt quasi ja da dann dafür sorgen soll, dass Mystique halt ein Attentat nicht verübt,
um richtig.
Da was die ganze Sache, was man da aufgelöst hat auf Dr. Bolivar Trask, was das Ganze wohl dann irgendwie ins Rollen gebracht hat, der dieses Sentinel-Programm da ins Rollen gebracht hat.
Genau, und wenn er von Mystique umgebracht wird, dann ist er halt Märtyrer und dann wird gerade deswegen die Roboter gebaut und das setzt halt eben so eine ganze Kette in Bewegung, die dann halt im Jahr 2023 zu diesem großen Krieg führt, beziehungsweise zu so einem schon etwas länger dauernden Krieg, wo halt aber da jetzt fast alle ausgelöscht sind von den Mutanten.
Ja, wobei, also, das halt auch cool war, weil dieser Film dann eben auf, ja, zwei Ebenen läuft, also weil einmal hat man natürlich diesen richtig coolen Einstieg in dieser dystopischen Zukunft, ja, wo man dann echt denkt so, okay, wow, das fetzt jetzt schon mal richtig gut und ja, da vor allem, also da hat mir vor allem Quecksilver gut und Scarlet Witch gut gefallen. Das sind ja zwei neue Charaktere, die man jetzt reingebracht hat, die man ja auch dann nochmal demnächst in richtigen richtigen Marvel-Filmen, also Original-Marvel-Filmen sehen wird, eben bei The Avengers.
Naja, Scarlet Witch ist ja nicht reingebracht worden. Es war ja nur Quicksilver. Auch wenn es diese Szene gab, wo hinterher Peter, so wie er im Film heißt, im Fernsehen das Attentat sieht.
Sie tauchen da ja nur in der sozusagen in der Zukunft auf, das meinte ich jetzt. Aber das wird ja ähnlich sein, wie es dann halt auch dann in Avengers war. Und das sah halt ziemlich cool aus, wie da so diese Portale entstehen. Das hat mir richtig gut gefallen.
Nee. In der Zukunft tauchen die beide nicht auf. In der Zukunft sind beide nicht da. Quicksilver ist nur 1973.
Derjenige, der so schnell läuft.
Läuft, ja.
Und genau, der ist in der Zukunft nicht da.
Nein. Richtig. Und auch seine Schwester nicht. Scarlet Witch ist auch nicht da. Und wie gesagt, die wird 1973 noch überhaupt nicht namentlich erwähnt. Ist ein kleines Mädchen. Das auf dem Schoß sitzt von Peter, also wohl seine Schwester und dementsprechend wird es wohl Scarlet Witch sein, aber ist nicht namentlich erwähnt.
Ja, beziehungsweise es gab ja eine Anspielung auf Magneto als Vater, der dann ja sagte, du kannst also so schnell laufen. Ja. Und dann, meine Mutter sagte, sie kennt jemanden, der Metall verbiegen kann. Auf jeden Fall, dieser Kampf sah halt richtig gut aus und war halt eine coole Sache.
Ja, ich wollte sagen, ganz am Anfang, du meinst jetzt den im 2023,
der Kampf? Ja, beziehungsweise der dann nachher dann immer parallel läuft, also der Endkampf.
Ja, okay.
In 2023, also es läuft dann ja auf mehreren Zeit eben sozusagen immer parallel.
Das ist richtig. Also was mir, ja, wo du schon sagtest mit den Portalen, das hat mich besonders beeindruckt, weil da wurde echt virtuos mit umgegangen, dass man zwei Portale baut und in einem geht man rein, im anderen kommt man raus, naja, und dann halt eben.
Also echt jeder, der mal irgendwie Portal gespielt hat, kann
nachvollziehen, was da abgeht. Vor allem, wenn da irgendwie so ein Roboter auf dich zufliegt und man baut ein Portal aus und das Gegenportal ist dann irgendwo am Abgrund und der stürzt dann gleich runter. Okay, hat bei diesen Robotern nicht viel geholfen, weil die konnten ja auch fliegen, aber die Idee. Und vor allem, wie schnell das immer alles ging. So auf zu und Messer, Dolchstoß und dann wieder kleines Portal und dann taucht der Arm mitten irgendwo in der Luft aus und also.
Ja, was aber auch gut cool war, gemacht. Ist, dass einfach der, also wie du auch sagtest, der Cast, also sowohl natürlich, weil man jetzt eben so einen super großen Cast hatte und man ja sogar auch schneiden musste, also man hat ja sogar Szenen auch rausgeschnitten. Mhm. Also Rook sollte ja eigentlich auch noch vorkommen, was ja nicht passiert ist. Die Szene ist wohl gedreht worden, aber rausgeschnitten worden. Aber man hatte halt sowohl in der Zukunft halt mit Ian McKellen und Patrick Stewart und den anderen dort einen richtig guten Cast und dann halt auch in der Vergangenheit. Vor allem hat man da wirklich dann auch so, also dass die Charaktere da auch mal im Mittelpunkt stehen. Nicht so, wie wir es jetzt zum Beispiel auch im letzten Film hatten, wo wir da ja über unsere Enttäuschung Spider-Man 2 gesprochen haben, wenn ich das jetzt einfach mal so als aktuellen Vergleich ranziehe.
Jo. Ich muss mal intervenieren wegen Charaktere. Also ich bin da nicht ganz so von begeistert, gerade die Szenen in der Zukunft. Ich meine, eingeführt wurden Bishop und Blink, Warpath wurde eingeführt und Sunspot. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alle vier Charaktere sind nur Nebenerscheinungen gewesen. Also wenn man nicht Comic-Fan ist und die Geschichten der X-Men kennt, erkennt man die Charaktere nicht. Sie werden nicht eingeführt, man erfährt nichts über sie.
Das stimmt,
ja. Nee, also, man erfährt teilweise noch nicht mal die Namen, nur gerade mal in der Kampfszene. Wenn man Glück hat, schreit irgendeiner dem anderen den Kampfnamen zu. Ansonsten bleiben die Charaktere völlig kalt. Und da frage ich mich dann, ob man solche guten Charaktere wie Bishop oder Blink, warum man die ausgerechnet da reinnehmen musste, weil sie auch ursprünglich mit der Originalstory nichts zu tun haben. Und ich finde, sie sind da sehr verheizt worden.
Ja, also ich glaube halt ein bisschen, der Film sollte halt eigentlich, ist halt dann doch stark geschnitten worden, der sollte eigentlich auch nochmal länger sein, gerade wohl bei dieser Zukunftssache sind wohl einige Szenen dann auch draufgegangen.
Ja, aber man hätte Bishop und Blink nicht gebraucht, also Bishop kommt aus einer anderen Zukunft und für einen zukünftigen X-Men-Film ist sein Potenzial eigentlich viel zu wichtig, als dass man ihn als Kanonenfutter für Sentinels einsetzt.
Missbraucht, ja.
Ja gut, muss man halt gucken, ist halt vielleicht auch so ein bisschen Fanservice gewesen, weil man halt auch sich erst nicht sicher war, ob man den Originalcast sozusagen so wieder zusammenkriegt. Das war ja auch immer so eine Sache gewesen, dass man das wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen wollte und einfach einen großen Cast bieten wollte und dann das Problem hatte, dass die Zukunftsgeschichte quasi zu lang war. Also wie gesagt, das ist, was ich wohl auch gelesen habe, ziemlich viel rausgeschnitten worden.
Ich muss Harald aber recht geben. Als der Film anfing, war sehr viel Eye-Candy, also wirklich was fürs Auge, gleich die Action. Aber so sehr bin ich auch nicht mit dem X-Men-Universum verwurzelt.
Klar, Charakterentwicklung deswegen, fand da jetzt nicht statt.
Aber nee, sondern die tauchten einfach auf, hatten tolle Fähigkeiten, okay, da war es. Aber Namen war mir eigentlich ehrlich gesagt auch egal, weil ich habe mich nur auf die Hauptsachen halt eben Charles Xavier, Magneto, jeweils in ihren Rollen, entweder Patrick Stewart oder James McAvoy oder Michael Fassbender oder Ian McKellen. Das waren für mich die vier.
Ja. Ja,
und natürlich Wolverine, der beide Zeitebenen verbindet.
Aber ich hatte jetzt mit Charakter, meinte ich eigentlich eher auch so diese Sachen, die in der Vergangenheit spielen, weil das waren wirklich Sachen, weil man ja aus quasi X-Men First Class noch wusste, was passiert ist, dass man dort zum Beispiel, also alleine dieses Gespräch zwischen Jennifer Lawrence als Mystique und halt Magneto mit Fassbender, das war halt dann eine coole Sache, so einfach, weil man wusste, okay, es ist nicht viel passiert, die haben sich nur unterhalten, aber da war ein richtig cooles Kribbeln da, weil man sofort wusste, was abgehen kann, wenn da jetzt irgendwas schief geht. Und halt, da wusste der Film halt sehr genau, wie er das betonen muss.
Mhm. Ja, also ich finde, er hat vieles richtig gemacht.
Ja, aber auch, ich muss kritisieren, es geht nicht anders.
Also
ich finde, er hat aber auch vieles falsch gemacht. Wenn wir mal in der Zukunft bleiben und wenn wir mal bei dem alten Cast bleiben, also okay, Patrick Stewart als Professor Xavier, sichere Bank. Ian McKellen als Magneto, ich war sehr enttäuscht. Also Fassbender als der junge Magneto hat ihm wirklich die Schuhe gestellt.
Ja,
Ian McKellen war wirklich minimal geschrieben. Seine Texte, also sein Text, den er hatte, er triefte so ein bisschen vor Pathos. Mhm. Ich fand's nicht ganz so toll. Und was Halle Berry anging als Storm, also ob die nun da gewesen wäre oder nicht, ganz ehrlich, der Film hätte die gleiche Handlung gehabt. Also
völlig auch richtig.
Auch das war viel zu wenig klar. Wenn man allen Charakteren Raum geben möchte, dann wäre der Film wahrscheinlich 4-5 Stunden lang gegangen. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich, warum packe ich dann in die Zukunftsszene so viele Mutanten rein, führe sogar 4 neue noch ein, wenn ich meine alten Charaktere wie Kolossos und Storm so stiefmütterlich behandle, dass die im Grunde nur als Kanonenfutter für die Sentinels herhalten und die wichtigen Sätze sagen, sind Xavier, Wolverine und Magneto und beziehungsweise vielleicht noch Kitty, die noch hinterher was redet. Aber ansonsten war das nicht viel. Also ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen.
Ja gut, ist ja auch legitim. Also ist halt dann da die Sache, ich vermute halt einfach, wie gesagt, dass diese Sache immer eher so als, also regulär sollte das ja so ein bisschen so versuchen, diese Brücke zu schaffen. Und ich vermute einfach mal, weil man da ja auch für mit den alten Schauspielern sozusagen komplett neue Verträge abschließen musste, also mit ja den ganzen Leuten aus First Class, die hatte man ja alle noch unter Vertrag. Dann war es halt so, dass man nicht gewusst hat, wen man jetzt da zum Beispiel wann wie unter Vertrag kriegt. Und da sah es ja lange Zeit halt auch bei der Produktion erst so aus, dass man tatsächlich nicht alle zurückbekommt. Und dass man deswegen dann gesagt hat, okay, wir nehmen sicherheitshalber ein paar neue Charaktere mit dabei. Und als man dann gesagt hat, okay, wir kriegen alte Charaktere doch wieder, stand man wahrscheinlich vor einem Problem, was jetzt machen. Man hatte die Schauspieler einerseits schon unter Vertrag, ja. Und dann hat man gesagt, okay, wir packen halt alles einfach zusammen und das, was da natürlich, wie du schon sagst, das geht da ein bisschen natürlich auf die auf die Charaktere, zumal der Fokus des Films, fand ich halt auch immer halt ganz klar auf dieser Vergangenheitsstory lag.
Ja. Ja, weil dort die Haupthandlung spielt, die natürlich für die Zukunft auch wichtig ist, auf jeden
Fall. Genau, also ich fand, also diese Zukunftsgeschichte war halt jetzt, ich sag mal, ein nettes Beiwerk, ein nettes Eye-Candy.
Ja, ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Aber deswegen war ich ja umso enttäuschter, dass da so viele reingestopft wurden. Und wenn ich weiter in der Zukunft bleibe, frage ich mich halt auch, also die Fähigkeit von Kitty, sie ist ja diejenige, die den Geist von Logan in die Vergangenheit transferiert.
Ja.
Da frage ich mich die ganze Zeit, woher hat Kitty diese Fähigkeit?
Genau, warum hat man das vorher noch nie gesehen?
Noch nie. Im Comic hat Kitty diese Fähigkeiten auch nicht. Also im Original-Comic ist es auch nicht Kitty, die das macht, genau, sondern eine Mutantin namens Rachel. Und nebenbei gemerkt, die Tochter von Jean und Cyclops. Aber das ist nur für alle Comic-Fans, die werden wissen, wovon ich rede. Aber in dem Film erfährst du von ihren Fähigkeiten nichts. Im Comic erfährst du davon nichts. Und auf einmal kann sie das. Und auf einmal schafft sie Logan wirklich so weit
so in die Vergangenheit zu
transferieren. Ja, ich weiß. Aber
da hast du in der Tat ein auch einen Punkt. Muss man halt gucken. Also ich fand es jetzt, also sagen wir so, mich hat es jetzt beim, also mir ist es zwar auch aufgefallen, es ist okay, es war im Original ein bisschen anders, aber es hat mich jetzt ehrlich gesagt da jetzt nicht so weit gestört. Ich habe es dann halt einfach akzeptiert, habe gesagt, okay, das hält sich jetzt hier eh nur grob an die Vorlage. Das fand ich jetzt, das wusste man ja eh schon, weil es ja auch Wolverine ist, der dann da zurückreist, halt weil man diesem Charakter halt auch eine so, ich sag mal, zentrale Rolle dann einfach geben wollte, einfach wegen dem Erfolg des Charakters auch.
Ja, er hat die zentrale Rolle im X-Men-Franchise von Fox. Also er ist derjenige, der die Filme zieht. Also deswegen müssen sie Wolverine als Hauptfigur nehmen.
Zumal man da ja auch jetzt so ein bisschen vielleicht halt auch mit den anderen Charakteren kann es vielleicht gewesen sein, es war ja auch lange unklar, ob man gesagt hat, okay, wie lange Hugh Jackman das noch macht, hier diese Geschichte mit Wolverine. Da sah es ja auch erst so aus, als wenn das jetzt tatsächlich wohl der letzte große Auftritt wird, beziehungsweise er dann noch einmal einen Wolverine-Film macht und dass es dann endgültig gewesen ist.
Was? Noch ein Wolverine-Film?
Mittlerweile kann er sich sogar vorstellen, dann auch wieder in X-Men Apocalypse in dem nächsten Film dann mitzuspielen.
Ja, vom Alter her passt es ja. Ich meine, Wolverine ist ja im Comic auch ein Oldie und Hugh Jackman ist ja jetzt auch schon 50, also von daher passt das ja.
Ja, ich glaube auch einfach vielleicht, also er wollte dann nochmal gucken, ob er irgendwie noch andere Rollen kriegt, aber er ist jetzt halt doch schon sehr festgelegt, auch auf diese Art von Rolle. Und
naja, macht es aber auch gut. Er verkörpert wirklich einen sehr guten Logan.
Habe ich auch schon damals immer gesagt, er macht es wirklich gut und ich kann mir dann halt aber da vorstellen, dass da jemand bei Fox dann vielleicht nochmal so das Scheckbuch gezückt hat und gesagt hat, tragen Sie doch bitte bei dem X eine beliebige Summe ein und dann...
Meinst bei den drei Xen? Was? Ja. Okay. Kommen wir zu den Sachen, die mir gut gefallen haben.
Fang an.
nicht nur charaktermäßig, sondern ich fand, der Film hat auch ein paar optische Highlights zu bieten. Also einerseits ist es, wenn zum Ende des Films Magneto ein ganzes Baseballstadion da in die Luft hebt und das dann ums Weiße Haus herum liegt.
Ja, das war
das echt cool. Ist wirklich super in Szene gesetzt. Und da, wo ich mich echt fast auf den Schenkel geklopft hatte vor Spaß, war echt, als hier Quicksilver, also der ist gerade dabei, Magneto zu befreien, also Jungmagneto, und hat auch hier Professor Xavier dabei. Und dann werden sie aber
mit. Und Logan.
Und werden aber mit in der Küche so auf quasi entdeckt. Und da so 10 Leute mit Maschinengewehren richten ihre Waffe auf sie. Und damit einmal friert dann die Zeit ein und Quicksilver zeigt erstmal, was er so richtig kann. Das Coolste fand ich, nimmt erstmal so seine Brille, seine Fliegerbrille, setzt sie drauf, Kappe einmal richtig drauf und geht dann erstmal so ganz locker so an eine Wand schräg hoch und läuft dann so einmal rund. Im Rumgehen nochmal eben kurz hier die Leute, also man sieht, die Zeit vergeht ein bisschen, weil man sieht immer, die Leute sich ganz bisschen bewegen, beziehungsweise die Pistolenkugeln oder die Maschinenkugeln gehen aus dem Lauf raus und er ganz genüsslich läuft an den Leute vorbei, zieht bei dem einen nochmal so den Hut bisschen schräg und zwei, die so nebeneinander sitzen, die ordnet er noch ein bisschen die die Hände rechts und links, so nach dem Motto, wenn die wieder ihre richtige Zeit haben, dann geben sie sich gegenseitig einen Kinnhaken. Oder da ist doch ein Koch dabei, dem ist die Suppe da umgeschwappt und so im Laufen nimmt er noch so aus dem Übergeschwappten so eine Probe von der Suppe und ja, scheint zu schmecken. Und dann landet er nach der einen Umrundung wieder vorne bei Magneto und Co. bei den drei anderen. Ja, und dann sind die Kugeln inzwischen auch da angekommen und die schiebt er so ein bisschen nach rechts, links, oben, unten halt eben so zur Seite, sodass sie keinen treffen. Und das finde ich, es war so grandios in Szene gesetzt, also auch mit allem, was da so im Raum schwebte und das sah, fand ich auch in 3D total klasse aus. Ja. Hat es die ganzen Partikel
vor allem da war 3D mal wieder cool umgesetzt, also jetzt nicht so, dass man halt, also das war mal auch, hat vor allem auch Spaß gemacht, nicht so halt wie bei, ich sag's jetzt nochmal, Spider-Man 2.
Was, wer ist das denn?
Ja genau, diesen Film, den wir zuletzt abgehatet haben.
Ach so. Nein, doch nicht gehatet. Auf jeden Fall war das echt, also das war einfach so eine Szene, wo ich einfach gesagt habe, boah, ich habe gelacht vor Spaß. Ich hatte einfach, das war einfach klasse umgesetzt mit einem pünktlichen Humor.
Bin der gleichen Meinung.
Passt
mit die beste super. Szene im Film. Ja, mit die beste Szene im Film, definitiv. Allein mit der Musik, die das Ganze schön untermalt hat. sehr, sehr schön. Aber da kommen wir zu meinem nächsten Kritikpunkt. Ich habe nämlich echt ein paar. Das hat mich wieder gestört. Und zwar wird Quicksilver eingeführt als Peter Maximoff, also eindeutig wohl ein Ami. Mhm. Da frage ich mich die ganze Zeit, wieso konnten sie ihn denn nicht beim Originalnamen lassen? Pietro Maximoff. Also er ist im Grunde, was ist er? Er ist irgendwo in Osteuropa geboren worden im Comic, also irgendwo zwischen Rumänien und Serbien. Also er ist kein Amerikaner. Warum muss man da wieder Peter draus machen? Das hat mich sowieso die ganze Zeit bei den X-Men-Filmen immer gestört, wenn ich kurz abschweifen darf. Die X-Men sind ja eigentlich ein internationales Team. Das heißt, du hast eine Afrikanerin, du hast einen Iren, du hast einen Deutschen, du hast einen Russen. Du hast im Grunde hier einen, der in Osteuropa geboren wurde, also wie gesagt, du hast lauter internationale Leute und trotzdem sind sie in den Filmen fast alle amerikanisiert worden.
Ja.
Also du hast nie was über ihren kulturellen Hintergrund gehört. Das Einzige, wo es natürlich toll war, weil die Amis ein Faible haben für Deutsche, ist natürlich bei Nightcrawler gewesen, weil der Deutsch redet und die Amis haben es so gern mit Deutsch. Ist okay, aber bei Storm, bei Aurora hörst du niemals, dass sie Afrikanerin ist. Du hörst Kolossos, Peter Rasputin hörst du niemals, oder Piotr Rasputin eigentlich, hörst du niemals Russisch sprechen. Du erfährst auch nicht, dass er Russe ist. Genauso bei First Class hast du nicht erfahren, dass Benji eigentlich ein Ire ist. Also das fand ich echt schade. Und als ich dann gehört habe, dass der Peter Maximoff heißt, dachte ich, oh Gott, nenne ich schon wieder. Musste das denn sein? Ansonsten, um wieder zum Film zurückzukommen. Szene war cool, mit die beste.
Ja.
Muss ich nochmal. Also, wer den Film nicht gesehen hat, muss sich alleine diese Szene anschauen.
Ja, die ist es wert.
Das Geld wert. Ja. Und der Schauspieler ist auch gut.
Richtig.
Der Schauspieler hat vielen alten, etablierten Schauspielern echt die Show gestohlen.
Also, war schon auch fast ein bisschen schade, dass er dann quasi ja so schnell auch rausgeschrieben wurde, so ab der Mitte des Films.
Ja, war halt also, nur zur Rettung von Magneto da.
Ja, genau. Ich hätte es fast auch gerne gesehen, wenn sie den jetzt noch mitgenommen hätten nach Paris, das wäre cool geworden.
Aber es hat für die Story hat's keinen Abbruch getan.
Das ist richtig. Der war ja auch nicht wichtig, aber da habe ich.
Und hat seinen Part getan.
Genau. Ja, aber im ersten Moment habe ich dann so gedacht: so, ach nee, komm, den könnt ihr doch jetzt nicht weglassen. Also so,
ja,
aber das war natürlich klar, weil man wusste: okay, es wird jetzt eh voll und es war dann ja auch nachher eine runde Sache. Aber ich habe so gedacht: so, ach schade, dass sie ihn jetzt quasi jetzt schon sozusagen wieder in die auf die Seitenlinie stellen.
Ja, also er hat das echt, also dieser Schauspieler Evan Peters, der hat das echt gut gemacht. Ich glaube, der hat auch für den nächsten Film auch schon unterschrieben. Von daher sehen wir ihn wahrscheinlich wieder.
Ja, also wir sehen ja eh, es wird ja eh zwei kommende X-Men-Filme ja geben. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen die Überlegung gewesen, warum man da jetzt auch schon, auch gerade in der Zukunft,
jüngeren
Mutanten sieht. Vielleicht war das schon so ein bisschen, wäre jetzt vielleicht auch so eine Vermutung, vielleicht dann noch so ein bisschen so ein Test, was ankommt und was nicht für halt X-Force eventuell, was ja auch kommen soll. Wobei der nächste Film halt ganz klar erstmal die Apokalypse-Geschichte ist. Aber
ja,
da
und der ist auch erst 2016
angekommen. Ja, genau, ja.
Also
deswegen wurde X-Force, wurde heute auch verkündet, wird jetzt ein bisschen nach hinten geschoben. Allein schon, weil man jetzt wahrscheinlich dann wieder Hugh Jackman als Wolverine in beiden Filmen dann haben will. Und ja, der kann halt immer nur einen zeitgleich drehen.
Ja, muss sich ja dafür extra aufpumpen.
Da macht man halt sonst eh nichts anderes. Ich meine, es soll noch ein Wolverine-Film kommen, dieser Apocalypse wird kommen und dann X-Force, das sind drei Filme, die der mal eben raushauen darf.
Ja, wobei ich aber bei Fox noch keinen langjährigen Plan sehe, wie die das Ganze zusammen verbinden wollen.
Also genau, dass es eine rote Faden gibt. Genau.
Also sie hauen zwar viele Filme angeblich raus oder haben eine Planung, was sie raushauen wollen, aber ich sehe da keinen roten Faden. Also jedenfalls nicht wie bei Marvel Cinematic Universe. Sie wollen auch einen Gambit-Film rausbringen, sie wollen X-Force rausbringen, aber momentan fehlt eigentlich. Das wird auch für Fox ein Problem werden. Also wenn Hugh Jackman irgendwann nicht mehr kann,
ja.
Sie brauchen eine neue Figur, die im Zentrum steht, dieses X-Men-Franchise.
Die das alles nun trägt.
Mystique ist,
ja.
Genau, ob das nun Mystique sein wird. Ich weiß nicht, ob Jennifer Lawrence noch für weitere Filme unterschrieben hat. Sie wird wahrscheinlich auch nicht mehr so billig zu haben
sie
sein.
Wahrscheinlich haben sie, weil man ja normalerweise macht man immer drei Verträge. Das heißt, die ganzen First-Class-Leute werden noch einen Vertrag haben. Das wird dann ja auch Apocalypse sein, wo man ja schon gesagt haben, das wird sich eher wieder an den alten Cast richten. Und,
an den neuen, die Jungen werden da.
Ja, meine ich an den Cast in der älteren Zeitlinie, so meinte ich. Also in der
ja, genau,
Cast, richtig, so, genau. Und dann halt, dass man dann halt sagt, die Überlegung ist, okay, mit X-Force, dass man quasi um Wolverine quasi ein Team sozusagen halt, wie auch in den Comics, mit neuen Mutanten aufbaut. Da ist dann halt die Frage, da war ja schon lange jetzt die Rede, dass man eventuell Wolverine dann neu castet. Das hat natürlich dann auch dementsprechend ja vor ein paar Monaten schon im Internet riesen Aufschrei gegeben, als Hugh Jackman sagte, eigentlich hätte ich nicht mehr so Bock, die Rolle jetzt noch so lange auszufüllen. Und es halt dann auch schon ein paar den ein oder anderen Kandidaten halt gab, wo man hieß, sag, ja, das könnte der nächste Wolverine werden. Und dann jetzt nach dem Erfolg des Films jetzt halt es dann doch so Signale gibt, dass Hugh Jackman sagt, ja, ich glaube, ein- oder zweimal könnte ich das noch machen. Muss man mal gucken, wie es da natürlich dann auch weitergeht.
Ich halte es auch für einen Fehler, wenn Fox Wolverine neu castet. Ich finde vielmehr, dass das X-Men-Franchise hat so viele tolle Charaktere und Fox sollte lieber versuchen, andere Charaktere besser auszubauen. Sie haben ja einige überhaupt nicht richtig ausgebaut. Mein Cyclops ist ja in den X-Men-Filmen 1 bis 3 so stiefmütterlich auch behandelt worden. Ich meine, er war der Boyfriend von Jean Grey. Ansonsten war er nichts anderes. Dass er die X-Men im Comic anführt und dass er eigentlich mit einer der wichtigsten X-Men war, ist eigentlich im Film nie so richtig rausgekommen. Und das wäre ja mal die Chance, jetzt im nächsten Film einen jungen Cyclops zum Beispiel zu etablieren.
Ja, gut, ich meine, wenn sie der neuen Zeitlinie folgen,
richtig, können
sie ja eigentlich da die Möglichkeiten wieder.
Wird ja richtig. Kommen, also weil, ich sag mal, der Apocalypse soll wahrscheinlich dann so in den 80ern irgendwann spielen. Ja, da wird muss in dann,
80ern spielen,
genau, ja. Da wird dann ja auch schon so die Zeit kommen, dass man da wahrscheinlich auch, ich meine, man wird dann ja auch weitere Filme drehen wollen, dass man dann natürlich schon junge Versionen von den ursprünglichen X-Men, von diesen ersten Schülern dann sozusagen dann ja auch castet. Und dann natürlich dann eben einen jungen Cyclops, eine junge Jean Grey und so weiter dann einfach bringen wird.
Ja, das ist auch gut. Dann kann man das auch in dem Fall, jetzt wo Bryan Singer das Ganze wieder resettet hat, kann man quasi wieder von vorne anfangen.
Genau, und
das
da Ganze können wir ja vielleicht aufbauen. Mal drüber reden, über den, wo wir es gerade ansprechen, über wo wir jetzt eh bei dem Thema sind, handeln wir das jetzt auch ab. Also diese Reset-Geschichte. Also Bryan Singer hatte im Vorfeld schon immer mal gesagt, so, ja, also ihm sei durchaus bewusst, dass nach seinem Weggang es bei X-Men nicht mehr ganz so positiv weitergelaufen ist. Er aber auch sagte, dass Zeitreisen, die den tollen Nebeneffekt haben, dass man den einen oder anderen Fehler korrigieren könnte und er gerne auch da bei X-Men 3 und bei dem ersten Wolverine Origins Film gerne ansetzen würde.
Ja, er hat mit seinem Days of Future Past hat er viel korrigiert. Also überlegen wir mal, das Ende bei Days of Future Past. Logan wacht auf in der korrigierten Zeitlinie.
Ja,
in alle 2023.
Im Jahr 2023. Alle X-Men, die vorher getötet waren, sind alle wieder da.
Ja, Cyclops
ist da, Jean ist da, Aurora ist da, alle sind da. Durch diesen Effekt hat Bryan Singer es geschafft, dass eigentlich X-Men 1 bis X-Men 3 nicht mehr zu der Zeitlinie gehören. Sie sind in einer alternativen Realität jetzt, sind die Filme stattgefunden.
Ja, beziehungsweise ich würde vermuten, dass vielleicht, also zumindest X-Men 1 und 2 ja noch irgendwie stehen lässt, aber X-Men 3 dann ganz klar rausgekickt ist.
Nee, X-Men 1 und 2 müssen auch rausgekickt sein. Das kann nicht so, es kann nicht mehr so abgelaufen sein. Es kann vielleicht im Ansatz so passiert sein, die Ereignisse, mit einem anderen Ausgang. Das ist durchaus möglich. Das ist ja alles jetzt neu machbar. Wir wissen ja auch gar nicht mehr, ob Logan jetzt tatsächlich sein Adamantium-Skelett noch hat. Denn du siehst im Jahr 2023, siehst du nicht seine Klauen.
Genau.
Du weißt also nicht, ob es seine knochenden Klauen sind oder ob sein Adamantium-Skelett tatsächlich jetzt da ist. Und was auf alle Fälle auch nicht mehr gilt, ist Wolverine Origin.
Und da sind auch wir, glaube ich, aber auch alle froh drum.
Ja, da sind wir auch froh drum, aber der ist definitiv draußen, denn allein schon aus der Tatsache, dass Logan in Days of Future Past zum ersten Mal auf Stryker trifft, widerspricht der Tatsache, dass Logan zusammen mit seinem Bruder im Film, nämlich mit Sabretooth, in Vietnam gekämpft hat und dass sie dort auf Stryker treffen, denn der Vietnamkrieg war bis 1975 und das Ereignis von Days of Future Past spielt 1973.
Genau,
das
ist also vorher gewesen.
Richtig, es muss vorher gewesen sein, das heißt, die sind nicht auf Stryker getroffen und dadurch ist der Film Wolverine Origin, so hat so nie stattgefunden. Der ist definitiv...
Ja gut, und zumal ja auch am Ende vom Film ist ja jetzt auch, also in 1973 ist ja Wolverine, der wieder geborgen wird aus dem Fluss, der ist ja da...
Ja, aber da wird er ja von quasi Stryker in Form von Mystique dann gerettet.
Ja, genau. Ja, genau. Da muss man gucken, wie das dann noch wieder gemeint ist.
Also ich könnte mir vorstellen, das lassen sie jetzt auch bewusst so ein bisschen offen, weil wenn sie sich da schon jetzt festgelegt hätten... Also ich glaube, das war jetzt tatsächlich so ein bisschen so das Zeigen, okay, wir wollen jetzt dadurch diesen Film halt auch benutzen, um die Zeitlinie so ein bisschen zu korrigieren, um jetzt so ein bisschen auch Sachen mal wieder stimmig zu machen. Mhm. Gerade so die Filme, die dann halt auch nicht so gut angekommen sind beim Publikum. Dass man dann halt sagt, okay, wir machen das jetzt, versuchen das jetzt wieder rund zu machen. Also das sieht man ja auch daran, dass ja zum Beispiel auch schon es Szenen ja mit im letzten Wolverine-Film auch diese Traumsequenzen da mit Jean Grey gab, wo man dann ja auch nicht wusste, was da jetzt Phase ist, beziehungsweise das Ende davon dann ja Days of Future Past eingeleitet hat. Und dass man das jetzt gesagt, okay, wir geben jetzt noch mal so einen kleinen Ausblick. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das, wie gesagt, jetzt bewusst offen gelassen hat, um sich jetzt auch alle Möglichkeiten sozusagen jetzt für die kommenden Filme, insbesondere gerade für einen dann ja X-Force wahrscheinlich, also ich glaube, Apocalypse wird es jetzt nicht so betreffen, aber für X-Force dann einfach auch zu haben. Beziehungsweise oder in Apocalypse dann natürlich dann dort auch weiter ansetzen zu können. Da muss man dann ja auch noch mal gucken.
Ja, die, also wie gesagt, die haben alle Möglichkeiten. Sie könnten sogar die Dark Phoenix-Saga nochmal neu verfilmen, wobei ich aber nicht glaube, dass das jetzt so kurz nach X-Men 3
Sinn macht. Jetzt glaube ich auch nicht, aber ich sehe jetzt das ja auch so ein bisschen so langfristig, also dass man zum Beispiel sagt, okay, wir nehmen das jetzt einfach auch wieder raus, weil zum Beispiel Bryan Singer hat ja auch gesagt, diese Dark Phoenix-Saga, das haben die einfach nicht gut umgesetzt. Und dass man jetzt natürlich sagt, okay, wir nehmen ja nochmal Abstand, aber wir schaffen jetzt zumindest die Option, dass das einfach wieder möglich ist. Da muss man dann eh mal gucken. Also da ist ja auch spannend so, also wo wir gerade eben beim Thema Apocalypse sind und einige Leute ja auch schon sich wahrscheinlich gefragt haben, was es mit dieser Abspannszene auf sich hat.
Ja.
Wollen wir da mal kurz drauf eingehen?
Klar.
Ja, also, gerne.
Was sieht man?
Also man sieht einen jungen Ägypten, genau. Man sieht einen Jungen, der da quasi, während ihm sein ganzes Volk anbetet, mal eben so die Pyramiden aufbaut. Und man sieht dann im Hintergrund vier Reiter. Leute, genau, die ein bisschen so, ich sag mal, mythenfest sind und dieses Buch namens Bibel vielleicht schon mal aufgeschlagen haben, von Hollywood gerne verwendet.
Die Reiter der Apokalypse?
Genau!
Oh mein Gott, ich hab's nicht gewusst.
Ja, also man sieht tatsächlich wohl den jungen N. Savanur, so wie Apocalypse mit bürgerlichem Namen, sage ich mal, heißt, und der als Gott angebetet wird.
Er gilt als der erste Mutant.
So. Er gilt als der erste Mutant, richtig. Er ist auch im Grunde der erste Mutant und auch einer der mächtigsten Mutanten. Und im Hintergrund sieht man tatsächlich seine vier apokalyptischen Reiter, sie sollen es wohl sein. Also es ist wohl ein Wink mit einem Zaunpfahl.
Ja, wobei man
was sie jetzt,
das ist also erstmal da vier Reiter sind. Es müssen nachher ja nicht die vier Reiter sein, also das, die dann im Film sind. Also natürlich hatte im Comic war es ja so, dass er da irgendwie vier X-Men sozusagen umgedreht hatte, ne?
Nee, vier nicht. Also es waren, also ursprünglich, er hat, also Apocalypse hat immer mal wieder neue vier apokalyptische Reiter, je nachdem zu welcher Zeit. Zu welcher Zeit er aufwacht quasi aus seinem Schlaf. Und als er das erste Mal auf das X-Men-Universum trifft, beziehungsweise auf die X-Men trifft, beziehungsweise eigentlich auf X-Faktor, wenn wir mal ganz genau sind, da hat er drei und einen rekrutiert er in Anführungszeichen aus den X-Men, nämlich Angel, wird von ihm geschnappt, bekommt seine Flügel ab und wird, ja, und bekommt Metallflügel, mechanische Flügel und wird dann zu Archangel. Das ist im Grunde der erste X-Men, der ein apokalyptischer Reiter wird. Und in Folge der X-Men-Geschichte ist Wolverine auch schon mal ein apokalyptischer Reiter gewesen und Gambit ist auch schon mal einer gewesen. Also da sind schon einige X-Men, die schon mal die Ehre hatten, für Apocalypse dienen zu dürfen.
Ja,
ja gut. Und was dann natürlich im kommenden Film passieren wird, ist natürlich ein weites Land. Wenn man sagt, ja, es spielt in den 80er Jahren, da kann alles passieren.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass sich da die Handlung eher wieder, also jetzt hier war es ja auch schon so, wie schon gesagt, dass sich die Handlung eher lose am Comic, an der Comicvorlage orientiert. Mhm. Ich vermute mal, das wird jetzt so weitergehen. Also ich könnte mir jetzt keine 1-zu-1-Fortsetzung umsetzen. Spannend ist vor allem, dass diese Szene wohl halt auch nochmal komplett geändert wurde. Also es gab auch mal eine ursprüngliche Fassung, die geleakt wurde. Da sollte man eigentlich den jungen Magneto sehen, wie er halt irgendwie so ein abgestürztes Raumschiff findet oder sowas. Und dann quasi er dann da hingeht und dann halt ein riesiger Mutant aufsteht, ihm dann quasi per Gedankenkraft in seine Macht aufzwingt und er dann nur fragt so, wer bist du? Der sagt, ich bin deine Zukunft. So war zumindest der Dialog, den man gelesen hat, aber da ist man dann wohl auch von ab und hat gesagt, okay, wir machen das Ganze ein bisschen kryptischer.
Sehr gut.
Ja, es gab ja viele Gerüchte, ob eventuell eine der Lieblingsstories von vielen X-Men-Fans verfilmt wird, Age of Apocalypse. Wobei ich das schwierig finde, weil wir haben jetzt schon einmal das Thema in einem Film mit Zeitreisen und alternative Realität und eine Zukunft, die falsch gelaufen ist, wo sich im Grunde eine Person hinterher noch dran erinnern kann, in dem Fall Logan. Wenn man Age of Apocalypse verfilmen würde für den nächsten X-Men-Film, dann hätte man im Grunde eine ähnliche Geschichte, nämlich wieder eine alternative Realität, die nicht die richtige ist. Mhm. Ein Charakter, in dem Fall Bishop, der sich an alles erinnert und der versucht, die Realität wieder so hinzubiegen, wie sie eigentlich sein müsste. Deswegen glaube ich nicht, dass Fox, oder sagen wir es anders, ich hoffe, dass Fox nicht in die gleiche Kerbe wieder schlägt und schon wieder dieses Zeitreisethema benutzt.
Ja,
beziehungsweise, was ich auch hoffe, dass Fox nicht schon wieder dieses Thema Mutanten gegen Menschen thematisiert, dass es schon wieder zum Krieg kommt. Denn das haben wir jetzt in X-Men 1 gehabt, das haben wir in X-Men 3 gehabt, das haben wir sogar auch in X-Men 2 gehabt, das haben wir jetzt in Days of Future Past gehabt, nämlich auf die Spitze getrieben mit den Sentinels. Ja. Fox muss was Neues bringen. Es gibt im X-Men-Universum so viele tolle Geschichten, so viele Möglichkeiten, was zu machen. Es geht nicht nur um Menschen und Mutanten. Sie haben die Möglichkeit, was Neues zu machen. Dafür brauchen sie neue Drehbuchschreiber, vielleicht auch einen neuen Regisseur. Ich weiß nicht. Ich meine, Singer hat zwar viel gemacht für das Franchise und er hat auch die Linie jetzt wieder geglättet und einigermaßen in die richtigen Bahnen geführt. Aber vielleicht ist er für die Zukunft nicht der Richtige. Vielleicht müsste man auch jemanden suchen, der mehr Ideen hat.
Vielleicht kann man allerdings auch sagen, dass man jetzt sagt, okay, alleine schon, weil man jetzt ja auch sagt, dass man auch den jungen Magneto so ein bisschen jetzt so, ich sag mal, in die unfreiwillige Heldenrolle dann ja auch drängt, ja, dass man halt sagt, so, okay, als Bösewicht jetzt taugt der vielleicht nicht mehr so viel, beziehungsweise halt auch Mystique nicht mehr, die man ja auch sagt, da will man lieber vielleicht irgendwie einen Einzelfilm machen oder so, dass man dann vielleicht sagt, okay, wir geben tatsächlich mit Apocalypse einen neuen Gegner, den man vielleicht auch nicht gleich mal in einem ganzen Film verheizt.
Das wäre gut, das wäre sehr gut, denn ich glaube, ja, dass Fox da einen großen Fehler macht.
Ja, beziehungsweise, dass man dann halt auch gucken kann, also dann kann man ja durchaus, wie gesagt, Apocalypse wacht ja immer mal wieder auf, ja, da wäre dann ja auch eine gute Verbindung, dass man sozusagen ihn jetzt erst in seinem ersten Film einführt, den man dann ja auch so benennt, ja, und dann zum Beispiel, ja gut, ob man ihn jetzt dann gleich wieder in X-Force bringt, ist vielleicht so eine Sache, aber dass man dann zum Beispiel angenommen, man macht jetzt ein X-Force 2 oder so irgendwann dann mal, ihn dann da zum Beispiel wiederbringt. Also da kann man dann ja vielleicht auch gucken, ob man da jetzt so eine langfristige Geschichte rausmacht. Das haben die ja vor. Also hat Fox ja auch mit dem X-Men-Universum vor. Das sieht vor allem da aus, dass man da ja zumindestens jetzt es nicht ganz so abfeiert, wie ich es jetzt zum Beispiel ja schon bei Spider-Man kritisiert hat, dass man jetzt quasi versucht, alles in einem Film über die Biege zu brechen, sondern jetzt sich hier tatsächlich dann auch ein bisschen da die Zeit nimmt.
Also es wäre zu wünschen, denn Apocalypse hat so viel Potenzial, als dass man ihn im nächsten Film direkt abfrühstückt. Da sollte sich Fox ein Beispiel nehmen am Marvel Cinematic Universe. Ich meine, Thanos ist auch im ersten Avengers-Film aufgetreten, als kurze Endszene.
Genau, so
und wenn es so läuft, dann wird Thanos frühestens im dritten Avengers-Film
überhaupt ja, auftreten. Ja, genau. Richtig.
Das heißt, man baut ihn richtig, man baut
ja, das Thema Thanos auf. Beziehungsweise vielleicht die Guardians werden wir ihn ja auch schon mal kurz vielleicht nur sehen.
Aber, da werden wir ihn wahrscheinlich auch kurz sehen, genau. Die haben ja schon den Schauspieler gecastet dafür.
So als kurze und, Erinnerung.
Genau, und zwar, wie heißt er gleich? Hier aus.
Aus Sin City, der Gott, der da den Mars spielt, ne?
Ja, das ist der Schauspieler auch, der bei Man in Black den in Teil 3 mitgespielt hat. Josh Brolin.
Ich meine, warte, ich gucke eben. Ich hatte
müsste Josh Brolin sein.
Ich hatte es heute noch gelesen. Genau, du hast recht.
Josh genau. Brolin. Und wenn Fox das mit Apocalypse auch macht, ihn langsam einführt, dann sehe ich Hoffnung für die Filme. Weil ich habe wirklich auch Angst, dass Fox es so wie Sony macht. Wir versuchen das Ganze auszuschlachten und machen
Filme. Naja, also sagen wir mal, also das werden sie sicherlich auch versuchen. Allein schon, was sie auch gesagt haben, sie wollen ja eine Verbindung schaffen, dann ja auch mit Fantastic Four, wo sie ja die Rechte auch noch dran haben. Der Vorteil ist, glaube ich, einfach, da sind sie sich auch bewusst, dass das X-Men-Universum einfach größer ist. Also, wenn ich jetzt Sony schon sehe, die auf Biegen und Brechen jetzt da versuchen, auf die Bösewichte zu gehen, weil sie halt eben nur einen Helden haben in ihrer Lizenz, dann ist das natürlich schon, ja, eine bittere Sache. Da bietet das X-Men-Universum einfach mehr.
Viel mehr, ja, viel mehr, definitiv.
Viel, viel mehr.
Aber ich finde, Fox hat bei Days of Future Past Chancen vertan. Also wenn ich bei Fox was zu sagen hätte und wenn ich noch da meine Meinung kundtun darf, hätte ich es zum Beispiel tatsächlich toll gefunden, wenn man Rachel eingeführt hatte. Denn Rachel hat auch eine Verbindung zu den Fantastic Four. Man hätte also da schon mal einen kleinen Grundstein legen können zu den Fantastic Four. Zum anderen hätte man zum Beispiel Cable einführen können. Am Ende hätte man jetzt nicht Apocalypse zeigen können, sondern man hätte zeigen können, wie ein älterer Mann vielleicht aus der Zukunft in die Vergangenheit reist, das hätte Cable sein können. Und Cable hätte man vielleicht im nächsten X-Men-Film auch weiter ausbauen können. Man hätte X-Force starten können, man hätte vielleicht auch einen Cable-Film starten können. Und das hätte tatsächlich dann in einem großen Event münden können, nämlich quasi in einem großen Kampf gegen Apocalypse, der ja nun mal der ultimative Gegner der X-Men und eben von Cable ist. Mhm. Da finde ich, hat Fox, wenn sie tatsächlich langfristig planen, zu viel Chancen vergeben.
Ja, sehe ich auch so. Wobei ich da noch so ein bisschen die Hoffnung habe, dass sie jetzt erstmal den Versuch gemacht haben, nachdem sie ja, ich sag mal, quasi jetzt ja auch mit First Class haben sie es ja erstmal wieder geschafft, quasi so ein bisschen wieder grünes Land zu erreichen mit den X-Men-Filmen. Dann hatten sie es ja tatsächlich geschafft, der letzte Wolverine, okay, war als Zwischending okay, war jetzt zwar hatten jetzt der Superburner, aber okay.
Hat immerhin genug Geld an den
Kinokassen eingeworfen, genau, dass man noch einen Wolverine 3 dreht. Und dann halt die Sache, dass man sagt, okay, dass man jetzt hingeht und sagt erstmal, okay, wir versuchen jetzt erstmal so ein bisschen all das Chaos in der Zeitlinie ordentlich zu machen. Und dass man sich jetzt vielleicht mal hinsetzt und sagt, okay, wir planen langfristig. Also das deutet ja auch darauf hin, dass man jetzt zum Beispiel jetzt ja gesagt hat, okay, wir schieben X-Force ein bisschen nach hinten. Und dass man jetzt halt tatsächlich vielleicht, also habe ich zumindest die Hoffnung, da jetzt im Hintergrund sich jetzt einfach mal Gedanken macht und so einen Langzeitplan entwirft. Also das siehst du halt auch daran, dass man sich halt auch bei dieser Zukunft, und hat ja kurz gezeigt, sodass man halt erkennt, okay, jetzt ist alles wieder offen. Aber wie du schon gesagt hast, man hat sich zum Beispiel auch nicht festgelegt, was mit Wolverine jetzt ist, ob er seine Alimantium-Knochen hat oder die Skelettknochen. Einfach, damit man da vielleicht einfach offen ist und sich jetzt nicht wieder neue Fallstricke einfach reinbaut.
Ja, ja, richtig.
Beziehungsweise halt auch bei Apocalypse halt bewusst noch keine Schauspieler in dem Sinne zu sehen sind. Einfach wahrscheinlich, weil man da auch noch nichts gecastet hat oder so. Also, dass man da einfach noch nichts weiß. Ich hoffe ja, dass da Fox es zumindest richtig macht und jetzt nicht versucht, Marvel auf Biegen und Brechen aufzuholen, sondern dass man sagt, okay, wir geben uns jetzt einfach auch da unsere paar Jährchen Zeit, die wir brauchen, um jetzt was Gescheites aufzubauen.
Ja. Sinnig wäre es, definitiv. Und für Fox wahrscheinlich auch gut und wenn sie langfristig planen, für sie bestimmt auch lukrativ.
Genau, ich wollte gerade sagen, der jetzt in dieser X-Men-Zukunft ist Vergangenheit, ist ja jetzt schon der erfolgreichste X-Men-Film weltweit. Also zwar in Amiland nicht so erfolgreich wie jetzt X-Men 1 und 2, beziehungsweise 3 war, glaube ich, da der erfolgreichste, aber von den weltweiten Gesamteinnahmen hat jetzt Zukunft ist Vergangenheit oder Days of Future Past schon alle anderen X-Men-Filme in die Tasche gesteckt, inklusive Wolverine und Gedönse.
Aber da ist vielleicht auch so ein bisschen, da hat mich auch gewundert, dass die da halt in den USA gerade an einem Feiertag gestartet sind. Da war ja dieser Memorial Day.
Ja, aber das ist ganz wichtig. Das ist für die Amis ist das irre wichtig.
Ja, kommt drauf an. Also zum Beispiel, jetzt wenn ich mal ins Fernsehen verweise, Game of Thrones zum Beispiel, hat da eine Woche ausgesetzt, wie eben wegen Memorial Day, weil die bei HBO gesagt hat, neueste Zahlen weisen darauf hin, die Leute verbringen dann eher Zeit mit ihrer Familie und gucken und dabei dann
ins Kino, genau.
Vielleicht ins Kino gehen,
ja,
aber,
ja, doch.
Aber nicht.
Das, ja? Okay. Das Wochenende ist ganz, ganz wichtig da für die
Kinobetreiber.
Ja, absolut. Doch, sowieso. Der Mai ist ja der Kinomonat schlechthin bei den Amerikanern. Also, aha, ist okay. Ja, viele Filme starten ja Anfang Mai, beziehungsweise halt eben Ende Mai. Ja, so wie wir das jetzt, fast jedes Jahr hatten. Also, du guckst so Avengers und so oder auch hier Star Wars, alle immer so im Mai gestartet. Und das ist einfach der Kinomonat schlechthin in Amerika. Da gibt es ja hier, ist ja dieses Spring Break, also sprich die Leute haben ihre Uni zu Ende und haben dann halt eben ein paar Monate Pause und dann wird halt eben abgefeiert und dann läuft... Und
zwischendurch nochmal ins Kino gegangen.
Absolut, ja. Das ist einfach der Kinomonat himself. Ja.
Ja.
Was haben wir noch dazu zu sagen? Noch ein Gänsehautmoment, was ich toll fand, war, dass sich die beiden Charles Xavier gegenüber standen.
Das war toll, ja.
Ich fand andere Szenen, die besser waren. Ich mochte diese bedeutungsschwangeren Gespräche nicht, die darauf hindeuten, wie wichtig es ist, dass du eine bestimmte Entscheidung triffst und wie wichtig die Zukunft ist. Gut, das ganze Thema in dem Film war das, aber ich fand es manchmal zu bedeutungsschwanger. Also wie gesagt, ich bin derjenige, der hier am meisten Kritik, glaube ich, übt an dem Film.
Ja, macht ja auch nichts, ist ja auch mal durchaus...
Vier kommen damit klar.
Vielleicht noch ein Thema, das, was ich da auch noch gerne kritisieren möchte. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber ich finde, dass in dem Film wieder viele weiße Charaktere die Hauptrollen gespielt haben. Also Xavier, Magneto, Kitty. Also ich will jetzt hier nicht irgendwas wie ein rassistisches Thema irgendwie vom Stuhle brechen. Das auf gar keinen Fall. Aber die Figuren, wie gesagt, wie Storm, Bishop, Warpath, Sunspot, Blink, die ja nun alle nicht weiß sind ja alle relativ schnell oder relativ kurz verheizt worden und das Emotionale und das Wichtige und die taffen Entscheidungen und die taffen Sätze wurden natürlich wieder von den weißen Schauspielern
geführt. Ja, wobei das, glaube ich, liegt tatsächlich daran, dass man, wie gesagt, diese Zukunftsgeschichte, die sollte eigentlich sehr viel länger werden. Also da gibt es auch Diskussionen, dass tatsächlich, also beziehungsweise Gerüchte, dass es irgendwann nochmal einen Director's Cut von dem Film geben könnte, wo man dann vor allem wesentlich mehr Zukunftsszenen sieht. Weil also das
wäre interessant.
Das haben sie nämlich gesagt, das mussten sie wirklich leider knallhart zusammenschneiden. Weil halt ein Film in Amerika halt auch eine gewisse Länge nun mal nicht überschreiten darf, es sei denn, man heißt Peter Jackson. Und da war das Studio einfach dann auch hinter, beziehungsweise weil die Kinobetreiber dann halt auch Stress machen. Und also da wäre es zum Beispiel mal cool zu sehen, wenn es da einen mal vielleicht irgendwann nochmal einen Director's Cut oder so gäbe.
Das wäre natürlich wirklich toll.
Ja, also alleine auch schon, weil zum Beispiel die Szene halt wo Kitty verletzt wurde, da taucht dann ja zum Beispiel Rogue auf, die sie dann heilt. Und das ist zum Beispiel, und die kämpft dann auch noch mit, und das ist zum Beispiel komplett rausgestrichen worden, der Charakter, die taucht jetzt ja nur kurz einmal am Ende dann einmal noch auf.
Ja, dass alle in der Schule wieder sind, genau.
Genau, und das wäre halt, da muss man halt gucken, ist vielleicht einerseits auch schade, andererseits, ja, ist... war vielleicht.
Oder sie haben sich es einfach nicht überlegt, in Anführungsstrichen. Ich meine, wenn ich jetzt gucke, zum Beispiel unser aller Lieblingsklassiker Krieg der Sterne ist eigentlich auch ein, ja, ich sage es mal, fast rein weißer Film. Das ist denen auch erst nachher quasi aufgefallen und haben dann haben gleich.
Versucht, mit Lando das so ein bisschen.
Ja, genau, mit Lando Calrissian da
in, ja, ja.
wieder da ein bisschen auszugleichen. Aber ja. das ist. Ich glaube nicht, dass sie sich da ernsthaft Gedanken gemacht haben.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber es wäre halt schön, wenn man in der Richtung ein bisschen was machen könnte. Und was mich auch ein bisschen stört, ist, ich meine, es gehen ja auch Frauen ins Kino. Also als ich im Kino war, habe ich tatsächlich viele Pärchen gesehen. Also der Frauenanteil war fast 50% in der Vorstellung, wo ich war. Das heißt, klar, viele Frauen sind reingegangen wegen Hugh Jackman und der Szene, wo er zum ersten Mal aufwacht, 1973. Aber wenn man auch jüngere Mädchen ansprechen möchte und vielleicht auch für dieses Superhelden-Universum begeistern möchte, wäre es toll, wenn man auch noch mehr Charakterinnen hätte, also Frauen,
ja,
hätte,
genau,
die da, in diese Superheldenrolle reinkommen.
Stimmt.
Mystique war im Grunde die einzige Frau, die eine große, wichtige Rolle hatte. Alle anderen Frauen kamen nicht zum Tragen. Gut, Kitty war noch wichtig, aber Kitty hatte keine deutliche Präsenz auf dem Bildschirm.
Auch keinen
oder auf der Kinoleinwand.
Ja,
und auch keinen wichtigen Text, genau. Und das ist eigentlich auch schade, weil sie haben starke Frauen im X-Men-Universum und die könnte man auch weiter ausbauen. Es müssen nicht nur die Männer an vorderster Front stehen und ihren Kopf herhalten bzw. die Welt retten.
Ja, da bin ich ja auch mal gespannt. Also das scheint Marvel ja gerade auch so ein bisschen dann zu fokussieren.
Ja,
Black Widow. Ja, nicht nur Black Widow, auch zum Beispiel dann Guardians of the Galaxy, was da ja dann noch kommt. Und dann jetzt dann zum Beispiel ja auch wieder der nächste Avengers-Film.
Genau, ja.
Mit mehr Frauen?
Ja, warum auch nicht?
Ja, definitiv. Definitiv mehr Frauen.
Also das Comic-Universum gibt das her.
Ja, und es ist auch gut, wie gesagt, für die Identifikation von Frauen mit bestimmten Charakteren. Und ich glaube, dass das einem Film auch nicht schlecht tun könnte, wenn man starke weibliche Charaktere hat, die neben starken männlichen Charakteren ihren Part spielen.
Absolut. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt generell, wie es weitergeht mit X-Men. Also ich würde sagen, ja, man hat wieder ein gutes Fundament, nachdem das Haus ja schon mal ordentlich gewackelt hat. Jetzt ist die Frage, was man drauf aufbaut.
Stein auf Stein.
Genau. Was ich halt wieder toll fand an dem Film, also gerade in der Vergangenheitsstory, wie sie es halt auch wie bei First Class geschafft haben, dass sie geschichtliche Ereignisse genommen haben, wie zum Beispiel diese Konferenz in Paris und da ja quasi dann eigene Ereignisse sozusagen reingesponnen haben.
Ja, das haben sie toll gemacht. Aber grundsätzlich, der gesamte Cast, der 1973 gespielt hat, war sowieso viel besser. Das war viel ausgereizter. Die Texte waren intelligenter, die Schauspieler haben mit mehr Leidenschaft gespielt.
Ja.
Und wie Wernfried am Anfang schon gesagt hat, Magneto, der junge Magneto, ist fantastisch. Also der Schauspieler ist mit Michael Fassbender ist fantastisch als junger Magneto.
Ja, was halt auch cool ist, ist, dass halt auch so von der Kulisse das so richtig cool passte. Also sei es, dass die Polizeiwagen da waren, da hat man echt gesehen, okay, da hat sich jemand echt Gedanken gemacht, dass er diese Sachen hinkriegt. Also auch so was Mode angeht wieder, also was man auch schon im First Class hatte. Also wenn man sich zum Beispiel Trust anguckt, der ja auch von hier dem Kleinen aus Game of Thrones wirklich Peter Dinklage fantastisch gespielt wird.
Trask meinst du?
Trask, genau, wenn er da mit seinem Anzug rumläuft und man denkt so, oh, das ist so 70er. Ja. Und er dann halt aber auch so gut spielt. Also das ist fand ich schön.
Da müsste ich jetzt wieder kritisieren, ich mag Peter Dinklage, ich mag ihn in Game of Thrones, ich finde, er ist ein fantastischer Schauspieler. Ich fand ihn in Days of Future Past
nett. Nicht ganz so beeindruckend.
Ja, gut, er hat jetzt auch nicht so eine gut tragende Rolle, aber ich fand, was er aus der Rolle gemacht hat, fand ich halt schon gut. Also klar hätte ich da gerne auch noch ein bisschen mehr über ihn erfahren, aber ich fand, das, was er jetzt hatte, das hat er schon gut gefüllt. Also man hatte ihn sofort präsent.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, man hat nicht so viel über Trask erfahren. Höchstens halt, dass seine Firma die Sentinels herstellt und das ist eigentlich auch schon alles gewesen. Also
das gebe ich dir recht, da hätte ich mir tatsächlich auch noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber ich meine da, wo er, wenn er Screentime hatte, hat er die wirklich super gespielt. Das meinte ich jetzt so. Also aber das ist wirklich dann auch nur, man hört ja zum Beispiel auch da irgendeinen anderen, ich sage jetzt mal zum Beispiel einfach, wenn man jetzt gerade mal im X-Men-Universum bleibt und bringen einfach mal den Vergleich zu dem ersten hier, zu Waffe X, wenn man hier, wo sie hier dann quasi auf, wie heißt er jetzt, wir hatten den Namen doch eben genannt, Sag schnell, jetzt komme ich nicht drauf. Egal. Quasi da auf ja, Waffe X trifft.
Ach, hä?
Hier, wie heißt der, der Logan erschaffen hat? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
Striker, oder?
Striker, genau.
Ja.
Wenn man da sich zum Beispiel mal Striker in den Filmen anguckt und jetzt Peter Dinklage, da liegen schon Welten zwischen.
Ja, aber Striker und Dinkler, Striker und Tress kannst du ja so nicht eigentlich vergleichen. Also man hat gemerkt, dass natürlich Fox das Thema Days of Future Past verfilmen wollte, aber sie hatten Senator Kelly nicht. Eigentlich hätte man den Charakter nehmen müssen, weil ursprünglich wird er im Comic getötet und dadurch
Ja.
wird die ganze düstere Zukunft eingeleitet. Aber leider hatte ja das erste X-Men-Film schon getötet. Beziehungsweise im zweiten X-Men-Film wird er durch Mystique verkörpert, also konnte man ihn so nicht mehr nehmen. Daher musste dann Trask für die gesamte Rolle herhalten. Aber ich frage mich halt die ganze Zeit, hat man Dinklage genommen, weil er der Richtige war für die Rolle, oder hat man Dinklage genommen, weil er zurzeit halt durch Game of Thrones sehr angesagt ist und man wollte noch einen weiteren angesagten Schauspieler haben?
Ja,
Also wie
glaube
gesagt,
letzteres.
nichts gegen Dinklage. Dinklage ist
Ich
super,
glaube,
aber
vermute, es wird
das
eine
hätte auch
Mischung aus
jemand anders spielen können.
wird eine Mischung aus beiden gewesen sein.
Ich vermute auch, ja.
Also ich fand aber nicht, dass er so charismatisch ist wie in Game of Thrones. Also das fand ich jetzt nicht.
Nein, nein,
Ja
nein,
gut, das
ich auch
stimmt, da gebe
nicht.
ich dir
Ich auch
recht, aber das
nicht,
liegt halt
ja.
auch am Charakter,
Ja,
wie er
also.
ausgebaut ist. Also, aber
Es war
das.
der Regisseur.
Ja.
Genau.
Also klar hätte man da auch noch mal, also ich sage jetzt mal, der Charakter war einfach jetzt nicht so badass wie halt wie halt in der Game of Thrones in der Serie. Also ich meine, das kannst du generell nicht vergleichen. Das ist, was du in Game of Thrones an Charakteren hast, da ja,
Nee, nee.
das ist eh eine wirklich gute Liga. Also da kann man sich echt doch froh sein, dass es derzeit eine so gute, muss man auch ganz ehrlich sagen, es gibt derzeit keine bessere Fernsehserie als Game of Thrones.
Für die Leute, die das Setting mögen, ja.
Ja,
Ja, genau.
ja, andere finden das einfach scheiße und sagen, möchte gerne eine Polizeikrimiserie. So, Punkt.
Ja.
Weil es halt eben der letzte Bulle, der letzte Schrei.
Naja.
So,
Und einen Punkt will ich auch noch anführen, da wir gerade bei den Sentinels sind. Ich hatte mich als Fan wirklich gefreut auf eine klassische Fight-Szene, klassische Sentinels, ich betone klassische Sentinels, gegen X-Men. Was ich da gesehen habe, waren diese komischen Zukunftsversionen von
ja, genau.
Sentinels, die so ein bisschen aussahen wie der Destroyer aus dem ersten Thor-Film.
Ja, das.
Ja,
Da war
genau
da
so
war ich.
gefasst.
Da war ich ein bisschen enttäuscht. Also die klassischen Sentinels haben ja im Grunde gar nicht gegen die X-Men gekämpft. Also man hat keine klassische Szene gesehen,
Nee.
wo Logan auf dem Sentinel sitzt und ihm links und rechts seine Klauen
Ja,
reinhaut.
genau.
Das fand ich schade. Man hatte da Potenzial, wirklich so eine tolle Kampfszene zu machen. Und das wurde dann doch so ein bisschen, Magneto kontrolliert die Sentinels und setzt sie gegen alle anderen ein, nur nicht gegen die X-Men. Das wurde das so ein bisschen abgefrühstückt und
Ja.
den
Ja, ich glaube,
richtigen
das
Kampf
liegt
hast du
auch
dann in der
daran,
Zukunft
man
gehabt.
wollte, also ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, dass man versucht hat, also man hat einerseits Wolverine viel Screentime gegeben, andererseits hatte man wahrscheinlich, wenn man ja eh vorher auf Anfang des Films so ein bisschen auf dem Trip war, wir wollen Hugh Jackman so ein bisschen aus der Rolle bringen, ja, also weil wir die ja eventuell neu besetzen wollen, was ja vor dem Film noch Thema war, hätte man ihm jetzt so eine ganz super klassische Wolverine-Szene gegeben, die die ganze Welt wieder abgefeiert hätte, inklusive uns. Wäre das wahrscheinlich mit einem eventuellen Recast schwierig geworden.
Gut möglich.
Dass man jetzt, deswegen, wenn du mal guckst, weil die richtig coolen Szenen, die haben halt Fassbender, die anderen Mutanten, da zum Beispiel auch im Kampf, die da vorkommen, also da sind sie zumindest Wolverine dann auch, der quasi dann immer nur ganze Zeit dann da liegt. Also Wolverine spielt zwar eine tragende Rolle, aber so richtig mitkämpfen.
Tut er nicht, das
Tut er
stimmt.
nicht. Und ich meine, okay.
Ja, und unter dem Gesichtspunkt macht es Sinn. Unter dem Gesichtspunkt macht es durchaus Sinn, natürlich die Charaktere, die so bald auslaufen, nicht
Naja,
in diese
ist jetzt die
Fight-Szenen zu
Frage, dass er
vermitteln.
jetzt wahrscheinlich jetzt dann eben nicht mehr
Erst wusste ja
auslaufen.
keiner. Genau,
Genau,
es
das
wusste
sah
ja
ja
keiner.
auch, muss man auch sagen, wenn man so mal die Presse verfolgt hat, verdammt düster aus. So, also da wurde ja echt schon, da lief ja quasi schon ein offenes Vorsprechen für die Nachfolge. Da wurden ja sogar schon Namen gehandelt. Also mittlerweile sieht es halt eher so aus. Also noch ist auch da nichts offiziell, muss man dazu sagen. Aber zurzeit kippt das ganze Verhältnis gerade wieder. Also Hugh Jackman äußert sich wieder, ja, ich könnte doch sicherlich zwei, drei Filme könnte ich wohl noch machen. Und eigentlich macht es ja auch Spaß und auch so viel Aufmerksamkeit jetzt zu bekommen. Und dann hat er letztens auch irgendwann mal wieder in einem Interview seinen super Masterplan rausgebracht, dass er doch gerne ein Crossover mit allen Marvel-Helden sehen würde.
Ja, habe ich auch.
Was er vor Jahren auch schon mal rausgehauen hat, aber was ich auch nicht glauben werde, dass das nicht kommen wird. Nee. Also.
Das wird nichts.
Es sei denn, es fallen irgendwann alle Rechte mal an Marvel zurück oder so, dann.
Ja, aber das wird wohl nichts. Vor allem, es gibt ja auch eine interessante Entwicklung, was die Comics angeht. Es gibt nämlich neue Ankündigungen von Marvel, dass sie wohl ihre Fantastic Four Comics, ihre zwei Serien wohl einstellen werden und auch ihre X-Men Comics nicht einstellen. Sie bringen dafür natürlich noch genug Geld, aber sie werden wohl X-Men nicht mehr so stark in den Fokus rücken, wie sie es wohl in der Vergangenheit gemacht haben. Und der Hintergrund ist wohl eben, dass Marvel und Fox nicht so gut momentan miteinander können. Und dass Marvel wohl durch seine Comic-Serien eigentlich nicht den Film promoten möchte. Jedenfalls Fantastic Four nicht promoten möchte. Die Serien bringen auch für Marvel, zwei Fantastic Four-Serien bringen jetzt nicht allzu viel. Das heißt, die können den Verlust verschmerzen, wenn sie tatsächlich die Serie nicht mehr rausbringen. Bei X-Men sieht es anders aus. Die Serien einzustellen, das
wäre Selbstmord.
Das wäre Selbstmord. Wobei ich aber glaube, dass Marvel da eher sich selbst ins Fleisch schneidet, denn ich glaube eher, dass die Kinofilme eher die Comics beflügeln. Ja,
also muss man
ob das wirklich so alles laufen wird. Es sind momentan Äußerungen von höheren Köpfen, von hohen Köpfen da bei Marvel, die halt planen, in diese Richtung zu gehen und sich mehr auf Avengers und das ganze Avengers-Universum zu konzentrieren und wie gesagt, Fantastic Four rauszunehmen und X-Men nicht mehr zu promoten. In der Hoffnung, dass Fox nicht mehr so viel Geld macht mit den Filmen. Aber das wird wohl nicht.
Ja, das ist doch Quark. Ich denke, die profitieren beide, wenn sie beide damit Geld verdienen. Fertig.
Ich glaube, das Verhältnis ist nicht so gut zwischen Marvel und Fox.
Ja,
ich glaube,
Sony
und Marvel ist besser.
Ja, das liegt auch daran, Marvel hat ja auch versucht, nochmal einen Deal mit Fox zu schließen vor einiger Zeit, was man so gehört hat. Also ja, Fox hatte ja zum Beispiel einen kompletten Daredevil-Film quasi fertig. Also das Drehbuch war fertig, die Schauspieler waren gecastet und alles. Nur weil es ja Probleme mit dem Regisseur gab, ist das ja nach hinten verschoben. Und dadurch ist ja diese Frist gefallen, dass quasi die Rechte zurückgefallen sind. Da hatte Marvel denen ja angeboten, passt auf, wir hätten gerne zumindest die Rechte an Fantastic Four wieder, beziehungsweise halt
an einigen Figuren,
beziehungsweise halt an sowas angeboten, dass man sich die irgendwie teilt.
Ja, genau. Ich glaube, Galactus und Silver Surfer wären für Marvel sehr interessant gewesen.
Genau, es ging da vor allem um Galactus und Silver Surfer. Und da ist dann so eine Sache, dass Fox gesagt hat, nee, auf keinen Fall. Wir lassen Daredevil verfallen. Wir haben ja so ein Fantastic Four, haben wir ja so einen Film gedreht, den niemand sehen darf, damit wir die Rechte weiter behalten. Und da dann quasi jetzt dann sagt, nee, wir wollen ja quasi das jetzt weiter laufen lassen, ist jetzt halt die Frage, ob man darüber jetzt, ich sag mal, so eine Kriegsführung da verlieren, wie Bernd Fischer sagt, am Ende wahrscheinlich beide. Also klar ist es
natürlich. Oder die Fans.
Sowohl die Fans als auch, ja, ich meine, beide letztendlich auch. Ich meine, klar kann man auch verstehen, dass Marvel jetzt sagt, okay, wir wollen uns noch ein bisschen auf Avengers konzentrieren. Ich meine, der Film kommt auch nächstes Jahr. Es ist auch kein Geheimnis, dass man quasi dann, ich sag mal, immer einen Comic-Schwerpunkt sozusagen dann ja auch thematisiert.
Ich kann es von Marvel aber auch verstehen, wenn das tatsächlich sich irgendwelche klugen Köpfe bei Marvel ausgedacht haben, dass man keine Fantastic Four Comics mehr rausbringt. Klar, ich kann verstehen, die wollen ihre Rechte wieder haben. Die würden gerne Fantastic Four und X-Men wieder in das Universum eingliedern und würden ihre Filme selber gerne machen.
Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, muss man auch sagen, hinter Marvel steckt mittlerweile Disney. Also da würde man auch sagen, die kriegt ihr so für ein Appel und Ei, kriegst du die mit solchen Aktionen ja auch nicht wieder. Also würde ich eher sagen, ey Leute, legt mal Checkbücher hin und dann ging es vielleicht mal darum, dass man sagt, man kauft die jetzt zurück, beziehungsweise da muss man halt sagen, okay, ihr habt diese Rechte halt damals verkauft, ja, damit müsst ihr jetzt einfach leben. Also ich meine, klar,
man kann es ja auch positiv sehen. Ich will mal was Positives sagen, da ich immer so viel Negatives gesagt habe. Man muss sich mal überlegen, angenommen Marvel hätte damals die Rechte an X-Men und an Spider-Man nicht verkauft, würden wir wohl im Jahr 2014 im August wohl einen Guardians of the Galaxy Film sehen, wenn Marvel die Rechte an seinen eigenen Figuren wie Spider-Man und X-Men hätte? Okay. Wir würden garantiert X-Men und Spider-Man Filme sehen und Avengers Filme, aber wir würden keinen Guardians of the Galaxy Film sehen.
Stimmt, da hast du
recht. Denn Denn dadurch musste Marvel sich auf seine B- und C-Charaktere konzentrieren und hat und versucht, die jetzt zu promoten und coole Filme draus zu machen. Und ganz ehrlich, der Trailer von Guardians of the Galaxy ist wirklich ja, genial.
Das. Ist der erste Trailer, zu dem ich getanzt habe.
Ja, der Film wird super. Und wer hätte das mal gedacht bei C-Charakteren, dass man das hinbekommt? Also von daher können wir froh sein, dass Fox X-Men hat und dass Sony Spider-Man hat.
Ja, ich meine, ein bisschen Konkurrenz, sage ich ja auch, ist ja auch gut, belebt ja das Geschäft. Ich meine, genau. Man muss ja auf der anderen Seite auch sehen, Warner auf der anderen Seite mit DC kriegt es ja auch nicht wirklich hin. Darauf ja. Hatten wir uns ja auch schon mal immer weit, ja hin, weit und breit geäußert. Ja, dann auch dazu dann auch später mehr in diesem Kino. Aber nee, müsste man natürlich gucken, aber da ist natürlich als, ja, ich vermute eher, dass es damit zusammenhängt, weil nächstes Jahr jetzt halt der Avengers-Film kommt, nächstes Jahr im Frühjahr und da wird bei Marvel jetzt alles drauf hinlaufen, weil ich glaube, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vor, ich meine, klar versucht man jetzt so ein bisschen da, so ein bisschen das Wasser abzugraben, aber andererseits, ja, weiß nicht, ist halt auch interessant, ich hatte mal letztens eine Doku auch gesehen, wo es halt über die Geschichte von Comics ging, die bei Arte lief, und da hat man halt auch gesagt, okay, klar, der Hauptmarkt mittlerweile für diese Figuren sind mittlerweile Filme, Videospiele, halt der ganze moderne Medienkram. Comichefte ist halt so ein Medium, das es immer noch weiter gibt, das macht aber einfach heute nicht mehr den Hauptumsatz aus.
Nee, nein, Merchandise-Filme, genau.
Genau, Merchandise-Filme. Da muss man natürlich sagen, okay, und da ist halt auch mal, ich meine, klar, ich meine, immerhin kann quasi, es wäre es ja auch schön blöd, ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, man strukturiert X-Men um, ich meine, immerhin kann auch Marvel immerhin noch mit den X-Men-Charakteren, dann halt eben mit den Comic-Versionen davon, immer auch noch genug Merchandise-Geld verdienen, beziehungsweise halt ja auch mal versuchen, das wäre vielleicht auch mal der nächste Schritt jetzt, so ein bisschen, dass man zum Beispiel mal gute Computerspiele in dem Bereich raushaut. Also, wenn ich mal gucke, dass das...
Das ist schwierig.
Ja, aber jetzt zum Beispiel zu... das wäre mal echt eine fällige Sache. Das wäre, also die Charaktere würden sich dafür anbieten. Wenn ich mal gucke, dass bisher von den Reviews, wenn ich das so richtig im Überblick habe, fällt mir gerade kein Comicspiel ein zu Comicfiguren, das mal so richtig durch die Decke gegangen ist.
Ja, Batman.
Batman, ja gut, Batman ist aber Batman, auch... Da hat man es aber auch richtig gemacht. Weil sonst, wenn man zum Beispiel ins Marvel-Universum kommt, ist das Beste, was mir da tatsächlich einfällt, von der Kreativität und vom Witz her, ist das Lego-Spiel. Und also dann sieht man erstmal, wie viel Potenzial da noch auf dem Weg liegt. Und auch da muss man ja gucken, also bei Batman ist es ja auch zum Beispiel nur ein Studio gewesen, das halt diese richtig coolen Batman-Spiele halt Arkham Asylum und Arkham City gemacht hat. Arkham Origins hat dagegen ja eher abgestunken. Und deswegen wird das nächste Jahr wohl auch jetzt wieder von Rocksteady kommen. Aber da muss man halt mal gucken, das wäre jetzt zum Beispiel auch mal für Marvel vielleicht mal eine Chance. Da haben sie die Rechte ja eigentlich, dass sie da mal was Cooles aufbauen.
Ja, stell dir noch mal vor, die Leute von GTA 5 hätten das Ganze durch X-Men ersetzt.
Ja, wäre fantastisch.
Die Stadt mit die Hauptcharakteren. Wir wären
generell,
einfach X-Men gewesen.
Ja, nicht nur X-Men, du könntest da ja theoretisch echt alles machen. Also ja,
und dann aber auch in dieser Open World halt eben mit einem losen Story-Plot, den man halt folgen kann oder halt auch eben nicht.
So ist es ja quasi bei dem Lego-Spiel wohl.
Also ja, genau.
Allein da muss man ja sagen, ey, wenn das so ein Lego-Spiel schon hinkriegt, ich meine gut, die Lego-Spiele sind in der Regel auch gut, wenn man die Star-Wars-Spiele zum Beispiel kennt, weiß man auch, die sind immer mit einem sehr viel Humor gemacht. Ich habe mir das Marvel-Comic-Spiel habe ich letztens mal in einem Steam-Sale für 5 € abgegriffen, das werde ich mir bei Gelegenheit jetzt nach der Klausurenphase wollte ich mir das dann mal angucken. Aber dann muss man da halt mal gucken, dass man da könnte man halt auch mal richtig was draus machen, dass man da drauf mal setzt.
Ja, aber mit guten Computerspielen ist immer wirklich das Problem, du brauchst eigentlich so 2-3 Jahre Entwicklungszeit. Also Lego ist ja inzwischen auch so schon so ein bisschen abgegriffen, weil die noch immer alles aus dem gleichen Baukasten machen wie von vor 3-4 Jahren.
Aber da sieht man da ja einfach, ja, wenn sich da jetzt mal jemand doch hinsetzen würde und das mal gescheit aufziehen könnte, ja?
Ja, aber wie gesagt, du brauchst eigentlich heute ein bisschen mehr Zeit, um ein gutes Computerspiel zu machen. Ja, das hast du einfach, wenn du einen Film hast, der jetzt, ich sag mal, maximal 2 Jahre braucht von Ankündigung, wir machen einen Film, bis dass er ins Kino kommt. Und 2 Jahre ist eigentlich schon lang, dass dann hast du eigentlich nicht Zeit, da wirklich
ein Spiel für zu machen. Ja, aber da bin ich halt auch, da muss man halt auch gucken, also das verstehe ich halt noch nicht, warum Marvel das, beziehungsweise Disney, das noch nicht geschafft hat. Ich meine, jetzt zum Beispiel bei der Star Wars Lizenz war eigentlich immer gut, jetzt kann man von EA auch auch halten, was man will, das kann man durchaus auch negativ sehen, aber da wurde sich richtig auch um diese Lizenz gerissen. Hier gibt es jetzt irgendwie noch nicht so die...
Ja, muss man erwähnen, nicht Star Wars. Ich finde, da sind ein paar scheiße Spiele rausgekommen.
Halt auch ein paar gute... Also, da ist
gute? Super- Wann? Als damals in den 90er Jahren mit X-Wing oder sowas.
Ja, auch zum Beispiel die Jedi Knight-Reihe.
Ja.
Jedi Knight 2 war.
Ja, ist aber auch tiefste Vergangenheit. Ich bitte.
Dass da in den letzten Jahren nichts mehr gekommen ist, darüber brauchen wir nicht reden. Aber da kannst du ja zum Beispiel sehen, dass da die Lizenz immer noch eine Menge Geld einbringt.
Das also ist richtig. Gerade
in dem Bereich. Und da frage ich mich, warum baut man das im Computerspielbereich einfach nicht aus?
Nee, ich glaube, es ist einfach.
Ich muss mal intervenieren. Wir schweifen zu sehr. Aha.
Okay.
Womit du recht hast, aber ja, ich würde auch sagen, habt ihr denn
wir
noch
irgendwas? Wir müssen dann einen eigenen Podcast machen zu.
Das können wir in der Tat mal machen. Das wäre auch mal ein spannendes Thema. Computerspiele und so weiter.
Und überhaupt alles.
Genau.
Genau.
Ja, habt ihr denn noch irgendwas zu Day of Future Past, was ihr noch loswerden wollt?
Ich will noch was Positives sagen. Alles
oh, jetzt kommt's.
Ja. Alles in allem, der Film war gut, solide. Er hat, wie er schon gesagt hat, wie wir es schon mehrmals betont haben, das X-Men-Franchise wieder auf die richtige Bahn geführt.
Jo.
Quicksilver war toll.
Jo.
Hugh Jackman war gut.
Jo.
Fassbender war gut.
Ja.
Alles in allem, gute Unterhaltung. Den Film kann man sich echt angucken. Und also er lohnt sich auch, ihn sich auf DVD zu kaufen oder auf Blu-ray oder was auch immer in 3D.
Also demnächst kommen wird auf irgendein Medium in 4K und sowieso.
Nee, in 3D fand ich auch hier. Ich werde mir den auch sicherlich noch mehrmals angucken. Also dafür war der einfach super gutes Popcorn-Kino. Also wenn, vielleicht aber auch die Frage, wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, man sollte Ahnung ein bisschen von den anderen X-Men-Filmen haben. Also ich glaube jetzt so nur in Day of Future Past zu rennen mit oder mit Leuten, die halt nur noch nichts vom X-Men-Universum gesehen haben. Also zumindest First Class solltet ihr vorher dann auf dem Videoabend euch irgendwie einwerfen.
Richtig.
Sonst...
Man sollte schon was wissen. Also ich weiß, als die Szene kam mit Apocalypse und die noch verblieben sind im Kinosaal, haben sich das angeschaut.
Und alles so,
einigen, was ja, soll das? Einige haben, genau, bei einigen hast du echt gehört, was soll das? Wer ist das? Also
ja, aber das war ähnlich halt wie damals bei den Avengers und Thanos.
Ja, richtig. Ja,
das war auch so alle so, hä? Und alle anderen so, du konntest genau hören, wo dann so quasi die innerlichen Jubelschreie kamen, wo die wahren Comic-Fans in dem Saal sitzen. Während andere Leute so alle so, hä? Okay, check ich nicht.
Genau, und alle, die bis jetzt so lange durchgehalten, diesen Podcast anzuhören, das sind auch wahre Comic-Fans.
We are proud of you.
Yes.
Ja, und dann würden wir auch sagen, damit sind wir dann am Ende angekommen.
Jawohl.
Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir müssen mal gucken, mit was für einem tollen Thema wir dann um die Ecke kommen.
Irgendwas gibt es immer.
Spätestens Guardians of the Galaxy.
Ah, immer.
Spätestens dann, beziehungsweise dann, das können wir ja vielleicht auch schon mal sagen, unseren großen Marvel-Jahresrückblick.
Oh ja.
Ja, wir haben ja zum Beispiel Captain America 2 bewusst auch noch offen gelassen und ohne jetzt da zu spoilern, da werden wir Redebedarf haben.
Da haben wir drüber das zu reden.
Ich auch.
Ja. In diesem Sinne.
Schönen Tag noch. Ciao.
Und tschüss.